Ja, Willi hat im Grunde genommen schon den Kernsatz meiner Predigt gesagt. Aber da lässt sich noch etwas drumherum bauen, was uns ermutigen kann, persönlich in die Nachfolge hier hineinzukommen. Ich habe eine Anfangsfrage, die müssen wir jetzt nicht laut beantworten, aber so im Herzen schon. Was macht einen Menschen glaubwürdig? Woran macht ihr das fest, wenn ihr jemanden seht, ob der glaubwürdig ist oder nicht? Man hat ja so einen ersten Eindruck, ne? Habt ihr schon mal so ein bisschen geforscht? Was führt zu diesem ersten Eindruck? Was ist eure Methode? Was sind so die Punkte, die ihr abgreift, ganz unbewusst, und dann entscheidet, oh, dem höre ich zu oder dem höre ich nicht zu? Das führt mich zur nächsten Frage. Bin ich glaubwürdig? Was hat der Harry sich dabei gedacht, mich für diese Predigt auszusuchen? Hat er keinen anderen gefunden? Vielleicht jemanden, der in seinem Leben schon mehr richtig gemacht hat? So wie Willi eben sagte, ne? Es geht gar nicht darum, alles richtig zu machen. Es geht darum, Jesus zu lieben. Und das sieht Jesus. Er hat Petrus gesehen. Von der Seite betrachtet gibt es immer genug Gründe, jemanden nicht zuzuhören oder jemanden nicht zu folgen. Ich habe selber einen eBay-Account, eBay Kleinanzeigen. Und da folgen die Leute einem auch. Wenn man da ein bisschen was anbietet und die finden das interessant, ah, der hat echt was anzubieten. Der verkauft nicht nur Müll, so wie Schrottwichteln, ne? Irgendwas fotografieren aus einer schönen Perspektive im Sonnenlicht, dann sieht es viel besser aus, als es ist. Die Leute denken, ah, okay, cool, dann kommen sie und denken, boah, der hat den letzten Müll schön in Szene gesetzt. Nee, wenn man dort authentisch ist, wenn die Bilder stimmen, wenn der Text stimmt, wenn das, was man anbietet, richtig angeboten, auch richtig beschrieben ist und der Wahrheit entspricht, dann drücken Sie auf Folgen. Gerade wenn das etwas ist, was man regelmäßig haben möchte. Ich züchte Garnelen und Fische im Keller, so mal ein bisschen mein Hobby. In meinem Gebetszimmer mache ich das so, hier ora et labora, beten und arbeiten. Na, das ist meine Arbeit, bei der ich wahnsinnig gut entspannen kann und wirklich runterkomme. Ich vergesse um mich herum alles. Und kann einfach mit Gott sein und dabei was produzieren. Einfach so, nebenbei. Ja, ein paar Menschen kennen mich schon und wissen, was ich da unten mache. Da liegt auch immer eine aufgeschlagene Bibel. Ich stehe dann so, wie ich hinten auch im Gottesdienst hier stehe, stehe ich dort und lese dann auch da drin. Liegt oben auf dem Aquarium unter der Lampe. Die Leute sehen das, die reinkommen. Wir unterhalten uns auch darüber. Und sie scheinen da etwas zu sehen, was ihnen gefällt, was stimmig ist. Und dabei kennen sie mich überhaupt nicht. Sie sehen nur dieses eine Ding, was ich da unten mache. Aber sind bereit zu folgen. Ich glaube, dass Glaubwürdigkeit zwei Facetten hat. Zumindest möchte ich diese beiden heute so ein bisschen herausheben. Einmal. Eine Person, die glaubwürdig ist für mich, die hat den Willen zum Gehorsam, auch wenn sie es nicht schafft, gehorsam zu sein. Wenn ich merke, jemand hat den Willen, der will gehorsam sein, aber er schafft es nicht. Das ist doch genau die Person, der Jesus begegnen möchte. Warum sollte ich das also nicht wollen? Wenn ich sehe, jemand will, er möchte folgen, er möchte Jesus folgen, jetzt nicht mir, bloß nicht. Sondern wenn ich sehe, jemand möchte Jesus folgen oder möchte einer guten Sache folgen, dann ist dort ein Aspekt der Glaubwürdigkeit für mich getroffen. Bei Petrus sehen wir das, Loyalität trotz Schwäche ist trotzdem loyal geblieben am Ende. Zweitens, der zweite Punkt, das Ertragen der Konsequenzen des eigenen Ungehorsams. Jemand, der wollte, dann aber nicht konnte und daraus schlimme Konsequenzen für ihn entstehen. Und er trägt die im Leben. der versucht es weiter, egal wie schlimm diese Konsequenzen sind. Das ist für mich eine zweite Facette, wie jemand glaubwürdig ist. Wenn ich sehen kann, wie er mit seinen Fehlern umgeht, auch wenn er richtig harte Prüfungen durchlebt. Und es ist interessant, als ich diese beiden Facetten so betrachtet habe, da fielen mir zwei Personen ein. Einmal Petrus, den Jesus als den Fels bezeichnet. Und dann einmal Mose, der ungehorsam ist und nicht zum Felsen spricht, sondern den Felsen schlägt. Ihr wisst ja, was dann kommt, ne? Die meisten wissen das wahrscheinlich. So ein kleiner Ungehorsam. Statt zum Felsen zu reden, ja, schlägt er ihn. Und er darf nicht ins verheißene Land. Aber er bleibt in der Berufung. Jesus wirft ihn da nicht raus. Gott wirft ihn nicht aus der Bahn. Aber es hat schlimme Konsequenzen, das, was er getan hat. Der Wille zum Gehorsam. Als Grundlage habe ich da genommen, Apostelgeschichte 5, Vers 29, als Petrus vor dem Hohen Rat steht und er dort bedroht wird und die Hohenpriester ihm dort wirklich klar zu verstehen geben, wir haben dir verboten, darüber zu reden, über Jesus zu reden und diese gefährlichen Lehren zu verbreiten. Da sagt Petrus, wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wer sind denn die Menschen? Wer ist der Mensch, auf den ich vielleicht am wenigsten hören soll? Und am besten zeigt man auf sich selbst. Ich selbst bin der größte Problemmensch, auf den ich aufhören sollte zu hören. Denn ich stehe mir selber am meisten im Weg, wenn es darum geht, gehorsam sein zu wollen, aber nicht zu können. Es liegt ja dann an mir. Das heißt, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, da fange ich bei mir an. Ich will gar nicht auf mich hören. Ich weiß doch, wie trügerisch mein Herz ist. Verlogen. Es versucht mich zu manipulieren, etwas zu tun, was ich gar nicht will. Und deshalb ist es so wichtig, Gott mehr zu gehorchen als mir selbst. Stattdessen soll ich mich selbst verleugnen und Gott bezeugen. Ich bin von Beginn an ein Lügner. Und ich erlaube mir zu sagen, dass ihr das höchstwahrscheinlich auch seid. Wir sind von Beginn an Lügner. Und zwar durch und durch. Da ist keiner, der gut ist. Kein einziger. Da gibt es nichts Gutes. Warum wage ich so eine Behauptung zu sagen, dass wir alle Lügner sind? Ist doch eine Unverschämtheit, oder? In Johannes 13, Vers 16 steht, der Geist der Wahrheit wird uns in alle Wahrheit führen. Wenn wir keine Lügner wären, wäre das ja gar nicht nötig. Dann wären wir ja schon in der Wahrheit. Wir sind Lügner. Und deswegen brauchen wir den Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und jeder Gehorsam Gott gegenüber ist eine bewusste Reduzierung meines eigenen Egos. Ist die einzige Chance, herauszukommen. Auf Gott zu hören und mein Egoismus, mein Ich, dem ich folgen will, um das zu reduzieren. Aber warum ist das Ego so stark? Warum bindet es mich immer wieder? Ja. So wie das Reich Gottes als Senfkorn auf diese Erde geworfen wurde, mitten in die Zweifel, mitten in den Herrschaftsbereich des Teufels. Und für Jesus das selbstverständlich ist, dass es wachsen wird und zunehmen wird und sich ausdehnen wird. Genauso wird auch Glaube in mich hineingeworfen, in mich hineingetan. Und dieser Glaube, der soll wachsen und verdrängen, mein Ego verdrängen, bis es nicht mehr da ist. Der Teufel, der feiert sein eigenes Ego. Das wird daran deutlich, dass der Geburtstag bei den Satanisten der höchste Feiertag ist. Und sie feiern ihr eigenes Ego. Das beten sie an. So verbringen Satanisten ihren Geburtstag. Sie feiern sich selbst, ihren Egoismus. Und sie leben in der Lüge, beten sich selbst an, beten den Teufel an. Und wenn wir in der Lüge leben, tun wir das Gleiche. Dann dringen wir nicht zur Wahrheit durch, zu Jesus. Aber ich rede hier hauptsächlich von mir. Ich denke, es ist gut, im Alltag regelmäßig auszusprechen, dass man gehorsam sein will. Das einfach zu Jesus bringen und sagen, Jesus, ich will gehorsam sein. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Hilf mir, Gehorsamschritte zu machen. Denn Gehorsam ist eine Tat mit Durchschlagskraft. Da steckt so viel Kraft hinter, wenn man gehorsam ist. Aber erst muss sich das Herz dazu entscheiden, gehorsam sein zu wollen, sich Gott zu unterordnen. Jesus am Kreuz, was hat er gemacht? Er ist gehorsam gewesen. Die Folge war, er ging ans Kreuz. In Gethsemane hat er gerungen, ob dieser Kelch nicht an ihm vorbeigehen kann. Es war nicht einfach für ihn. Aber diese eine Tat, die hatte Durchschlagskraft. Einmal gehorsam gewesen. Und was für tolle Folgen für die ganze Welt. Der kleinste Gehorsam ist größer als deine größte Tat, die du aus dir selbst verbringen könntest. In der kleinsten Sache gehorsam zu sein, wo Gott dir was sagt, ist viel größer als das Größte, was du aus dir selbst im Leben jemals leisten wirst. Der kleinste Gehorsam ist aber zugleich auch der Anfang einer großen Tat, die dann tatsächlich auch aus dir kommt, weil du Jesus Raum gibst, gehorsam bist. Und dann wächst aus dir etwas Großes hervor. Es ist dann nicht deins, das ist Jesus, der das in dir tut, aber du bist ein Teil davon. Im Gehorsam widersprechen wir dem Teufel. In einer ganz kleinen Sache. Überleg dir mal eine ganz kleine Sache, wo du gehorsam sein könntest oder wo du es nicht warst. Jedes Mal, wenn Gott dich anspricht und von dir etwas möchte und dir einfach was nahelegt und sagt, folge mir, ist das eine Gelegenheit, dem Teufel ins Gesicht zu schlagen, indem du einfach sagst, ich bin gehorsam. Nicht er schlägt dich dann, wie sonst. Du tust es nicht wirklich, dass du ihn schlägst, aber es ist einfach, du bist gehorsam und er hat nichts mehr zu melden, weil du da klarstellst, ich folge Jesus nach. Und so fängt alles klein an. Im Kleinen treu, dann kommen größere Aufgaben. Und Gott möchte, dass wir in kleinen Dingen gehorsam sind. So wie Mose an dem Stein. Er schlägt den Felsen, obwohl er reden sollte. Und es hat solche verheerenden Konsequenzen. Es lohnt sich, in kleinen Dingen, die Gott uns sagt, gehorsam zu sein. Der kleinste Gehorsam ist auch größer als dein größtes Opfer, das du jemals bringen wirst. Wenn du aus dir selbst entscheidest, ich verzichte auf dies oder jenes, in einer anderen Sache, wo Gott dich anspricht, eine kleine Sache, geh nach links statt nach rechts. Ist kein großes Ding. Ist eine kleine Sache, du brauchst dich nur kurz zu drehen. Die Schritte sind die gleichen, ob du noch da oder nach da gehst. Ist eine kleine Sache. Aber die Auswirkungen sind sowas von gewaltig. Weil du ein Nachfolger bist, wenn du es tust. Und kein Gegner. Nichts, was du aus dir heraus bereit bist zu geben, kommt auch nur einem den kleinsten Gedanken gleich, der aus Gott heraus in dir zum Gehorsam wird. In In 1. Samuel 15, Vers 22 steht es auch, Gehorsam ist besser als Opfer. Ein Opfer bringt nichts, wenn es einfach aus einem eigenen Gedanken gebracht wird, ohne dass dahinter die Kraft eines Gehorsams steht. Gott lässt uns auch viel Freiraum. Wir dürfen viele Dinge tun, die er nicht gesagt hat, wo er uns nicht explizit einen Auftrag für gibt. Wir dürfen einfach leben, so wie Kinder. Aber wenn dann die Eltern kommen und sagen, komm mal hier, komm, ich empfehle dir das oder lass das doch bleiben, das schadet dir. Darum geht es, um diesen einen Punkt. Bei Mose war es so, dass der kleinste Ungehorsam den Zugang zu einer Verheißung verschlossen hat. Die Tür, die ist zugeknallt. Er blieb weiter der Leiter des Volkes, aber er durfte nicht ins verheißene Land. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Der oberste Leiter des ganzen Volkes Israel, man geht so von 2 Millionen Leuten aus, die da in der Wüste unterwegs waren, nachdem Josua und Kaleb von dem verheißenen Land Bericht gegeben hatten und die anderen 10 Kundschafter, lesen wir danach, da sind mehrere hunderttausend Leute gestorben, weil sie nicht gehört haben. Aber da war noch jede Menge übrig. Also man geht so von circa 2 Millionen Leuten aus. Und er war der Gemeindeleiter dieser großen Gemeinde. Und dann passiert das. Sieht wie ein totales Versagen aus, ne? Aber jetzt kommt's. Gott stellt seine Leute nicht bloß. Wenn ich ungehorsam bin, bin ich selber schuld, dann muss ich Konsequenzen tragen. Aber er stellt mich nicht bloß. Das sehen wir bei Mose. Mose hatte den Auftrag, spricht zu den Felsen und dann wird Wasser fließen. Er schlägt aber den Felsen und was passiert? Es fließt trotzdem Wasser. Trotz seines Ungehorsams bekommt die ganze Gemeinde Wasser. Der Segen Gottes wurde nicht durch den Ungehorsam eines Leiters unterbunden. Wenn wir so denken, dass wenn eine Gemeinde einen nicht so guten Leiter hat oder er mir nicht passt oder was auch immer, so die Gedanken sind, die in eine negative Richtung gehen, wo wir genau wissen, sie kommen nicht von Gott, dann sind wir auf einem Irrpfad, wenn wir meinen, dass Gott durch so einen Leiter die Gemeinde nicht segnen wird. Er wird es tun. Es sei denn, Menschen entscheiden, dagegen vorzugehen. Und ich stelle mich hier nicht hin als Leiter und sage, hey, gegen mich darf man nichts sagen. Man redet so ungern über solche Themen. Wie darf man einem Leiter begegnen? Ich öffne euch die Tür für Kritik. Ihr dürft kommen und sagen, wenn euch etwas auffällt oder wenn ihr auch etwas in meinem Leben seht, wo ihr sagt, boah, ist nicht glaubwürdig, da passt was nicht. Da müssen wir drüber reden. Aber die Aufgabe ist, mich füllen zu lassen und das, was Gott mir gibt, hier reinzugeben. Und das ist von jedem die Aufgabe. Da bin ich nichts Besonderes. Das ist von jedem von uns die Aufgabe. Mose bleibt Leiter, trotz des Ungehorsams. Gott segnet das Volk Israel. Sie bekommen Wasser. Und ich stelle fest, ich fasse diese Geschichte zusammen, nicht die Glaubwürdigkeit oder der Gehorsam des Menschen sind entscheidend für das Wirken Gottes. Es ist die Glaubwürdigkeit Gottes, die im Zentrum steht. Und die bleibt unangetastet. Gott bleibt glaubwürdig. Ob ich mich so entscheide oder so, ob ich den Felsen schlage oder zu ihm spreche. Gott bleibt Gott, er hat versprochen, das Volk bekommt Wasser und er steht zu seinem Wort. Gottes Wille ist stärker als der Ungehorsam Moses. Was Gott sich vorgenommen hat, das macht er. Niemand hat einen stärkeren Willen als er. Und wenn wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe, ja, dann ist das etwas, das hat Durchschlagskraft. Wenn wir das wirklich von Herzen beten, wenn wir das wissen, während wir so beten, dass Gott einen Willen hat, der anders ist als meiner, und ich lasse das zu, dann passiert was nach vorne. Nach vorne wird etwas passieren. Es erstaunt mich an dieser Stelle zutiefst, dass ein durch und durch glaubwürdiger Gott sich mit ungehorsamen und unglaubwürdigen Personen umgibt. Wie mir zum Beispiel. Ich denke, ich liege richtig damit, wenn ich das mal hier so sage. Ich bin in vielen Dingen ungehorsam und ich bin in vielen Dingen unglaubwürdig. Es wäre eine Anmaßung, etwas anderes zu behaupten, egal wie weit ich im Glauben bin, egal was ich schon alles erlebt habe, so eine Behauptung gehört nirgendwo hin. Von Anfang an Lügner und nur mit Hilfe des Geistes zur Wahrheit finden. Das ist der Weg. Ansonsten leben wir in der Lüge, wenn wir dem nicht täglich Raum geben. Aber er geht noch weiter. Er umgibt sich nicht nur mit uns und will mit uns zu tun haben. Er beruft uns zu Botschaftern an Christi Stadt. Jesus geht und wir bleiben hier als Botschafter und sollen genau das Gleiche tun, was Jesus getan hat. Als diese Personen, die wir sind. Finde ich schon ein starkes Stück. Selbst Johannes der Täufer hat gesagt, er wäre nicht würdig, Jesus auch nur die Schnürsenkel zu lösen. Aber er war der sorgfältig ausgewählte Wegbereiter. In allem, was er tat, zeigte er auf Jesus. Johannes schien kein Ego zu besitzen. Wenn man sich die Geschichte durchliest, man erkennt dann nichts von Egoismus bei ihm. Er hat in der Wüste gelebt, Heuschrecken gegessen. Ich hatte ja letztes Mal berichtet, wir haben jetzt Bartagamen zu Hause. So große Eidechsen. Die fressen Heuschrecken. Jetzt haben wir da drüber so einen Schmetterlingskasten und da hocken 20 Heuschrecken drin. Und wenn man sich dann vorstellt, so eine zu essen, der hat nach nichts verlangt, was nicht in seiner unmittelbaren Umgebung war. Er war mit dem zufrieden, was er hatte. Wilder Honig und Heuschrecken. Davon hat er sich ernährt. Und als er merkte, so jetzt ist es die Zeit, loszugehen und den Weg für Jesus zu bereiten, hat er das einfach gemacht. Er hat am Ende seinen Kopf verloren. Aber das war gar nicht schlimm, weil sein Zeigefinger war das entscheidende Körperteil bei ihm, nicht der Kopf. Mit seinem ganzen Leben hat er auf Jesus gezeigt. Hätte Herodes den Zeigefinger abgeschnitten, wäre das schlimmer gewesen. Ich sage das jetzt einfach mal hier so salopp. Jesus ist das Haupt. Und Johannes war so ein ganz, ganz großer, starker Zeigefinger. Immer auf Jesus. Immer auf Jesus. Immer konzentriert auf Jesus gezeigt und selber geschaut. Als Christen sind wir nicht die Wahrheit, sondern wir sind Wegbereiter für andere, die auch Jesus nachfolgen sollen. Und sie werden bei uns Unglaubwürdiges finden. Sie werden Lüge bei uns finden. Das ist einfach so, weil wir genau von daher kommen. Und wir leben hier auf der Erde. Und deswegen ist es wichtig, dass auch wir auf Jesus zeigen. Dass wir nicht sagen, hey, so wie ich lebe, ist gut, ist in Ordnung. Sondern dass wir einfach sagen, hey, so wie Jesus gelebt hat, danach strecke ich mich aus. Ich bin sein Nachfolger. Ich bin zwar ungehorsam immer wieder und auch unglaubwürdig in meinem Lebensstil, aber mein ganzes Herz, das möchte einfach Jesus nachfolgen. Ich will ihm ähnlicher werden. Wir werden nie gut genug sein, um es richtig zu machen. Das schaffen wir nicht. Aber Gott ist einfach so sehr gnädig, dass er uns trotzdem mit einbezieht. Das Volk Israel war nach 40 Jahren harter Lehre. Was haben die da durchmachen müssen in der Wüste? Eine Lektion nach der anderen. Nach 40 Jahren solcher harter Lehre sind sie kein Stück besser geworden. Menschen bessern sich einfach nicht. Sie können nicht besser werden. Weder durch Opfer, noch durch gut gemeinte Taten, noch durch gute Vorsätze oder gute Entscheidungen. Sie werden dadurch kein Stück besser. Aber kein Grund zur Sorge. Es gibt eine Möglichkeit, doch etwas Gutes zu tun. Wir können lernen, gehorsamer zu werden. Das ist der Weg. Wenn ich in meinem Leben Gott irgendwie wahrnehme, wie auch immer er zu mir redet, ob durch sein Wort, ob durch andere Menschen, ob durch eine Predigt, ob durch ein Ereignis, irgendein Schlüsselmoment, den ich habe, und ich merke, ich bin angesprochen und ich soll in diese Richtung gehen, ich soll das tun, und wir wissen es innerlich, weil wir seine Stimme hören. Steht in der Bibel drin, seine Schafe hören seine Stimme und wir merken das in dem Moment. Und wenn wir dann gehorsam sind, wenn wir es dann getan haben, was für ein unglaublich gutes Empfinden macht sich in uns breit. Bei mir ist es so, etwas grundsätzlich richtig getan zu haben. Einfach sein Gedanke kommt in mein Leben und ich lasse ihn zu. Und er darf durch mich hindurch. Und das ist das Empfinden. Ich glaube, um das geht es. Es geht nicht einfach um ein Gefühl. Auch ich fühle mich jetzt gut, weil ich gehorsam war. Nein, aber da merke ich, das ist eine Chance für mich, etwas Gutes zu tun. Im Gehorsam. Aus mir selbst schaffe ich es nicht. Es geht nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das schon so viel probiert. Ich habe versucht, von allen möglichen Dingen frei zu werden. Irgendwo ein besserer Mensch zu werden, mich besser auch darzustellen, damit Leute sehen, ah, er entwickelt sich weiter als Christ, jetzt ist er schon so weit. Es funktioniert nicht. Es geht einfach nicht. Im Gehorsam geschieht Gottes Wille. Und Gott ist durch und durch glaubwürdig. Und wenn ich gehorsam bin, dann ist Gott in mir glaubwürdig. Dann stimmt da plötzlich etwas. Und die Welt sieht Gott in meinem Leben. Und zwar ist es ganz egal, ob das eine ganz kleine Sache ist oder eine ganz große. Leuchten tut's gleich. Ob du in einer kleinen Sache gehorsam bist oder in einer ganz, ganz großen. Es hat die gleiche Leuchtkraft, weil es einfach gehorsam ist. Aber wie werden wir gehorsamer? Das ist ja so eine Frage, die zwingt sich jetzt hier förmlich auf. Wie geht das, gehorsamer werden? Johannes beschreibt da etwas ganz klar, aus meiner Sicht, in 1. Johannes 5, Vers 3. Darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Gott sagt, leb so oder so oder so. Und wenn wir das halten, das ist Ausdruck der Liebe. Und in der Bibel steht, an der Liebe werden wir erkannt. Dann erkennen Leute plötzlich, ah, der liebt Gott wirklich. Und der andere redet nur oder macht halt irgendwas. Das heißt, Gott lieben, wie liebt man? Wie kann man einen Gott lieben? Müssen wir Kinder beobachten. Sie lieben zwar keinen Gott, wenn sie mich angucken, aber sie lieben ihren Vater, der Fehler hat. Selbst da funktioniert es. Und wir haben die Möglichkeit, jemanden zu lieben, der keine Fehler hat, der nie etwas Böses tut. Mit ihm einfach mehr Zeit zu verbringen und zu schauen, hey, Was hat dieser Gott mir zu sagen? Gehorsam ist der Schlüsselbegriff für eine glaubwürdige Nachfolge. Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. In seinem Gehorsam, weil er immer das tat, was er dem Vater tun sah. Es war purer Gehorsam. Und das hat irgendetwas gemacht, dass es möglich war, in Jesus auch den Vater zu sehen. Und genauso wird es bei uns auch sein. Wenn wir gehorsam sind und weil wir den gleichen Auftrag haben wie Jesus, Botschafter an seiner Stadt, wenn wir gehorsam sind, wird man in uns auch den Vater sehen. Wenn du möchtest, dass jemand deine Nachfolge glaubenswert findet, dann musst auch du zuerst an das glauben, was du verkörperst. Denn Gehorsam geht für mich einher mit Glauben. Man kann nicht einfach irgendwas tun, ohne, gerade wenn es etwas ist, was einen außer Bahn wirft, wo man so gar nicht mitgehen kann, wo man denkt, boah, wie soll ich das nur machen, was Gott da von mir erwartet? Wenn ich dann nicht Glauben habe, dass Gott gut ist und dass er jetzt nicht etwas von mir verlangt, was total mir gegen den Strich geht, sondern was am Ende richtig gut für mich und meine Umwelt sein wird. Wenn ich diesen Glauben nicht habe, kann ich auch nicht gehorsam sein. In Hebräer 11, Vers 8, da lesen wir, dass Abraham durch Glauben gehorchte. Er hatte Glauben, deswegen konnte er auch gehorsam sein. Heute wurde gepredigt. Glaube kommt aus der Predigt. Macht etwas draus. Hier geht es nicht um mich, sondern ich möchte auch mehr und mehr so einen Zeigefinger haben, auf Jesus zeigen. Guckt nicht auf mich, guckt auf ihn. Ich habe genauso zu kämpfen im Leben wie ihr auch. Ich bin kein Deut besser. Und wir alle gehen den gleichen Weg der Nachfolge. Keiner ist besser als der andere oder schlechter, sondern jeder hat seine eigene Herausforderung. Und deswegen stellt euch der Aufgabe und macht etwas draus aus dem, was heute zu euch gesprochen hat. Unser Leben sollte gezeichnet sein von einer Chronologie des Gehorsams durch Glauben. Nicht einmal sich taufen lassen, zum Beispiel, das ist ein Glaubensschritt. Man stellt sich öffentlich zu Jesus und dann sagen, ja, ich bin errettet, ich bin getauft, jetzt bin ich ein Schäfchen in der Gemeinde und ja, jetzt kommt das so auf mich zu. Nein, die Taufe, die wird so hervorgehoben, boah, die Taufe, das ist ein Ereignis. Das ist nur ein Glaubensschritt nach der Bekehrung. Und dann kommt Jüngerschaft. Taufet sie und macht sie zu Jüngern. Und das ist eine endlose Aneinanderreihung von Glaubensschritten, von Gehorsamsschritten. Das ist Jüngerschaft. Immer mehr Glauben. Immer mehr Glauben. Die Bibel lesen. Immer mehr Glauben von dem, was da drin steht. Und immer mehr das befolgen. Ich habe selber in meinem Leben Zeiten gehabt, wo ich wirklich geglaubt habe. Ich habe die Bibel gelesen und das ist mir ins Gesicht gesprungen, ins Herz gesprungen. Ich habe geglaubt und ich habe Gott erlebt auf eine Art und Weise. Schlag auf Schlag. Am Anfang meines Glaubens, die ersten anderthalb Jahre. Ich konnte das fast nicht fassen, was da läuft. Dort war es für mich normal irgendwie. Aber so im Beobachten meines Umfeldes, auch meiner Familie, meiner Freunde, habe ich gemerkt, nein, das ist nicht normal. Das ist ein Geschenk, was ich da erlebe. Und dann hat er etwas stagniert. Über viele, viele Jahre habe ich das so nicht mehr erlebt. Das lag einfach daran, dass sich meine Herzenshaltung geändert hat. Ich habe plötzlich nicht mehr geglaubt, wo es mir so an die Substanz ging, wo etwas von mir gefordert wurde, wo ich dachte, boah, nee, da gehe ich jetzt nicht mehr weiter. Zack, hörte das auf. Und da passierte nicht mehr viel. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, da heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet. Da müsste man noch gleich zurückfragen, ja, werden wir? Werden wir wirklich? Ich meine, er sagt, ihr werdet. Nicht, wenn ihr so und so seid oder so und so, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich denke, er spricht zu Nachfolgern. Leute, die wirklich nachfolgen wollen. Ihr werdet, weil Glaube da sein wird und Gehorsam. Dann wird es was werden, wenn wir Glauben haben und dieser Glaube bei uns gehorsam wirkt, und dann wird es passieren. Denn Gehorsam hat durch Glauben ganz klare Auswirkungen im Reich Gottes. Das wird die Blicke vieler Menschen auf uns ziehen. Gehorsam, es hat Leuchtkraft. Nicht selber anstrengen, wie ein Christ zu wirken, sondern gehorsam sein. Und ich denke, je mehr wir uns mit dem Wort Gottes befassen, desto mehr redet es zu uns und desto mehr Gehorsam bringt es hervor und desto mehr Leuchtkraft ist dann noch da. Das ist die Reihenfolge. Aus dem Wort Gottes schöpfen, mehr glauben, mehr gehorsam sein. Das passiert dann. Und dann wirst du Gott in deinem Alltag erleben. Dein Glaube mit den passenden Gehorsamsschritten, das wird gesehen werden. Das wird man sehen. Aber Gott wird dich und deinen Glauben herausfordern. Das fließt nicht so daher, so ein leichtes Plätschern. Ja, ich glaube, dann bin ich gehorsam, leuchte, ist ja ganz easy. Nee, er wird dich prüfen, bis es fast dein Herz zerreißt. Wie bei Petrus zum Beispiel. Was wurde der auf die Probe gestellt? Oder ein Abraham, wo Gott sagt, erhebe dein Messer und stich deinen Sohn ab. Er wird uns prüfen, bis es fast unser Herz zerreißt. Grenzüberschreitungen. Aber nach deinem Gehorsam wird er dir tiefe Ruhe schenken. Er wird Unglück abwenden. Ist auch eine Verheißung. Gott will uns in seine Ruhe bringen. Und das hat was genau hiermit zu tun. Das sind Herausforderungen, in die er uns zuerst reinbringt. Und dann in die Ruhe anschließend. Die Ruhe kommt nicht so dahergeplätschert. Die ist dann plötzlich da. Nein, es kommt vorher eine Herausforderung. Das Auge im Sturm. Erstmal durch den Sturm durch und dann in der Mitte ist es ruhig. Es hat was damit zu tun. Gott will uns nicht einfach nur Herausforderungen herausfordern aus Spaß an unsere Reaktion, damit es was zu sehen gibt für die Umwelt, wie er mit uns umgehen kann. Nein, so ist er nicht. Das denken wir vielleicht manchmal. Es geht um unser Herz und es geht um eine Sinnesänderung. Ich hatte vor einiger Zeit ein Bild, ich hatte eine schwere Situation, mit der ich umgehen musste. Und ich habe einfach innerlich so ein Bild gesehen, Gott hält mein Herz in seiner Hand. Und ich sehe, wie er es behütet, sodass ich in dieser schwierigen Situation einfach mit einer Ruhe, die ich selber überhaupt nicht beschreiben kann. Das hat mich überhaupt nicht angetastet, diese Situation. Es hat gute Dinge hervorgebracht. Aber vorher hatte ich Prüfungen. Da hat Gott mich geprüft in verschiedenen anderen Situationen. Und dann kam diese Situation und ich habe seine Ruhe so genossen. Bis jetzt spüre ich diese Ruhe. Dann haben wir noch den Petrus. Muss ich hier nochmal erwähnen. Er schlägt mit dem Schwert zu, als Jesus abgeführt wird. Schlägt einem der Soldaten ein Ohr ab. Das war so sein Charakter. Boah, gleich raus, zuschlagen. Er ist arrogant. Jesus redet von seinem Sterben. Und er sagt, nein, du sollst nicht sterben. Davor behüte uns Gott. Ich weiß nicht genau, wie er es jetzt gesagt hat. Aber er erlaubt sich, Jesus zu sagen, wann er sterben darf und wann nicht. Und wie das so weitergeht jetzt. Er möchte ihm Befehle erteilen. Dann später verleugnet er ihn. Wir haben es heute schon gehört. Später heuchelt er, da ist er schon längst in der Gemeinde unterwegs, da heuchelt er im Umgang mit den Heiden. Ne, wo er dann hört, dass andere Christen kommen, dann plötzlich will ich mit denen nichts mehr zu tun haben. Dann. Und wir hatten es heute ja schon, wir sind Lügner. Das sind wir. Aber was macht Jesus? Er vertraut ihm die Gemeinde an. Fragt ihn aber vorher noch dreimal, ob er ihn liebt. Und die Liebe, die besteht darin, seine Gebote zu behalten, seine Gebote zu halten. Und dieser Petrus steht dann vor dem Hohen Rat und sagt, es ist besser, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Das ist ein Punkt, da hat er sich selbst überwunden. Da ist er durch diese Prüfungen hindurch und dann kann er das sagen, weil er gesehen hat, was das Hören auf sich selbst bringt und was das Hören auf Jesus bringt. Und dann stellt er sich diesen Konsequenzen. Es hat nämlich auch Konsequenzen, Jesus nachzufolgen. Nicht nur Ungehorsam hat Konsequenzen, die eintreffen, auch Gehorsam. Es hat genauso Konsequenzen, die eintreffen. Er steht vor dem Hohen Rat und weiß ganz genau, jedes Wort, was er jetzt sagt, kann seinen Tod bedeuten. Und das hat Jesus, glaube ich, gesehen, dass das in Petrus drinne steckt. Ich glaube, Jesus hat gesehen, dass die Kraft des Heiligen Geistes in einem schwachen Petrus mächtig sein konnte. Deswegen hat er ihm das anvertraut. Jetzt eine Frage an euch. Denkt ihr, dass Jesus euch nicht sieht? Denkt ihr das manchmal? Ihr seid Teil dieser Gemeinde und habt den Eindruck, Mensch, für euch gibt es hier nicht die passende Aufgabe oder es gibt hier nichts, was wirklich erlebenswert wäre. So wie Jesus bei Petrus gesehen hat, wie er wirklich ist. Er hat den Lügner gesehen, den Betrüger, den Arroganten, dem, der sofort aus der Haut fährt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie er will. Aber er hat auch das andere gesehen. Und genauso tut er das bei uns auch. Er sieht dich und er beruft dich. Glaube an das, was Jesus sagt und werde ein gehorsamer Nachfolger. Trotz deiner Schwachheiten. Die hören nicht auf. Die begleiten dich genauso. Wenn du Jesus schon einmal angenommen hast, aber nichts oder wenig mit ihm erlebst, dann wird es Zeit, dass du anfängst, auf ihn zu hören. Lass es dir gesagt sein. Nicht von mir, sondern hör mal in dich selber rein, was er dir sagt. Ich lass mir das auch sagen. Tu Buße über deine Beratungsresistenz vor deinem Schöpfer. Er ist der beste Ratgeber und ich höre nicht. Und dann tue ich gut dran, Buße zu tun, dass ich es nicht getan habe und schlage einen neuen Weg ein. Und ein Satz zum Mitnehmen, damit schließe ich ab. Wenn wir unsere Zähne nicht auseinanderkriegen im Alltag, um über Jesus zu reden, dann liegt es daran, dass wir über uns sehr genau wissen, dass wir unglaubwürdig sind. Und dass wir es nicht zulassen, dass Jesus in uns sichtbar wird. Wir wissen, dass wir ungehorsam sind. Wir wissen, dass unser Lebensstil nicht passt. Wir wissen, dass wir nicht leuchten. Und deswegen kriegen wir die Zähne nicht auseinander. Und deswegen wird auch Jesus nicht verkündigt in unserem Alltag. Und ich rede von mir. Ich zeige nicht mit dem Finger auf euch. Aber ich zeige auf ihn. Er kann helfen. Und das ist auch mein Gebet, dass er uns hilft, dass er mir hilft, dass er euch hilft. Dass wir die Zähne auseinanderkriegen und unser Alltag gefüllt wird vom Reden über Jesus, von Erleben mit Jesus und dass unsere Leuchtkraft wächst als Gemeinde. Gott segne uns dabei. Amen.